Wir schlagen, wer eine Bibel dabei hat, den heutigen Predigttext auf, zu finden 2. Buch Samuel, Kapitel 13, Verse 1 bis 22. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. 2. Samuel, Kapitel 13, ab Vers 1. Davids Sohn Abschalom hatte eine schöne Schwester, sie hieß Tamar. Eines Tages verliebte sich Amnon, ein anderer Sohn Davids, in sie. Amnon begehrte sie so sehr, dass er krank wurde. Sie war noch unberührt und er sah keine Möglichkeit, an sie heranzukommen. Nun hatte er einen Freund namens Jonadab. Das war der Sohn von Davids Bruder Schima. Er war ein sehr kluger Mann. Und er sagte zu Amnon, was ist los mit dir, Prinz? Warum bist du morgen für morgen so elend? Willst du es mir nicht sagen? Ich habe mich in Tamar, die Schwester meines Bruders Abschalom, verliebt, erwiderte er. Da riet Jonadab ihm, leg dich auf dein Bett und stell dich krank. Wenn dann dein Vater nach dir sieht, sag zu ihm, könnte nicht meine Schwester Tamar zu mir kommen und mir die Krankenkost bringen? Wenn sie hier vor meinen Augen zubereitet, dass ich zusehen kann, werde ich essen, was sie mir gibt. Amnon legte sich also hin und stellte sich krank. Als der König ihn besuchte, sagte Amnon zu ihm, könnte nicht meine Schwester Tamar kommen und vor meinen Augen zwei Herzkuchen formen? Was sie mir gibt, werde ich essen. Da schickte David jemand zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen, geh doch ins Haus deines Bruders Amnon und mach ihm etwas zu essen. So ging Tamar ins Haus Amnons, während er sich hingelegt hatte. Sie nahm Teig, knetete ihn, formte vor seinen Augen die Herzkuchen und backte sie. Da nahm sie die Pfanne und richtete es ihm zu. Aber er weigerte sich zu essen. Es sollen erst alle hinausgehen, verlangte er. Als alle weg waren, sagte er zu Tamar, bring die Krankenkost ins Schlafzimmer. Ich werde nur essen, wenn du es mir direkt gibst. Da nahm Tamar die Herzkuchen, die sie gebacken hatte, und brachte sie ihrem Bruder ans Bett. Als sie ihm etwas davon reichte, packte er sie und sagte, komm, Schwester, schlaf mit mir. Nicht doch, mein Bruder, rief sie, zwing mich nicht zu so etwas. Das darf man in Israel nicht tun, diese Schandtat darfst du nicht begehen. Und ich, wo sollte ich mit meiner Schande hin? Und du würdest als einer der Niederträchtigsten in Israel dastehen. Sprich doch mit dem König, er wird mich dir sicher nicht verweigern. Doch Amnon wollte nicht auf sie hören, er fiel über sie her und vergewaltigte sie. Danach aber wurde Amnon wütend auf sie und fing an, sie regelrecht zu hassen. Sein Hass auf sie war größer als sein Verlangen vorher. Steh auf und mach dich fort, schrie er sie an. Nein, jage mich jetzt nicht weg, flehte sie. Das Unrecht wäre noch schlimmer als das andere, das du mir angetan hast. Aber er wollte nicht auf sie hören, sondern rief den jungen Mann, der in seinen Diensten stand, und sagte, schaff mir die da fort, los, weg mit ihr, hinaus, und schließ die Tür hinter ihr zu. Sie trug ein Kleid mit langen Ärmeln, denn solche Gewänder zogen die Töchter des Königs an, solange sie noch unberührt waren. Als nun der Diener sie hinausbrachte und die Tür hinter ihr zuschloss, streute Tamar Staub auf ihren Kopf, zerriss das langärmelige Kleid, das sie anhatte, legte eine Hand auf den Kopf und lief schreiend davon. Ihr Bruder Abschalom fragte sie, war dein Bruder Amnon mit dir zusammen? Nun denn, sprich nicht darüber, meine Schwester, er ist ja dein Bruder, nimm dir diese Sache nicht zu Herzen. Da blieb Tamar vereinsamt und verstört im Haus ihres Bruders Abschalom wohnen. Als König David erfuhr, was geschehen war, wurde er sehr zornig. Abschalom aber sprach kein Wort mehr mit Amnon, denn er hasste ihn, weil er seine Schwester Tamar vergewaltigt hatte. Wir hören auf die Predigt.
Guten Morgen. Für diejenigen unter euch, die vielleicht noch nicht so lange da sind oder auch heute zum ersten Mal da sind, bei uns in der Gemeinde ist es so, normalerweise nehmen wir ein Buch der Bibel und predigen einfach durch. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen, dass wir den Gesamtkontext einer Geschichte besser verstehen können, aber auch, dass wir schwere Texte wie heute nicht einfach überspringen können. Und damit wir heute, ich fange jetzt schon zum Heulen, damit wir heute hier gut und erbaut rauskommen, lass uns beten. Herr Jesus, hilf. Amen. Wenn du dich heute also angesprochen fühlst, in irgendeiner Weise, dann ist es nicht, weil wir irgendwie einen Gemeindegeheimdienst haben, der irgendwo in deinem Zimmer Wanzen gelegt hat, sondern weil es in Gottes Vorsehung heute dran war, dass du das heute hörst. Die Ausgangssituation ist folgende, ja, haben wir gelesen. Davids Sohn Absalom hatte eine schöne Schwester, sie hieß Tamar. Eines Tages verliebte sich Amnon, ein anderer Sohn Davids, in sie. Amnon begehrte sie so sehr, dass er krank wurde. Sie war noch unberührt und er sah keine Möglichkeit, an sie heranzukommen. Wir haben in den letzten Monaten davon gehört, dass David als König aufgestiegen war, dass er erfolgreich war, aber dass er auch tief in Sünde gefallen ist, als er eine schöne Frau namens Bathseba sah, sie zu sich kommen ließ, ihren Ehemann töten ließ und dann die Bathseba zu seiner Frau nahm. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Hier haben wir die ähnliche Situation. Da ist ein Sohn Davids, der eine schöne Frau sieht und sie haben möchte und alles daran tut, um sie zu bekommen. Wir sehen dann einerseits, und das haben wir letztes Mal gehabt, dass Gott unheimlich gnädig sein kann. Er hat David vergeben für seine Sünden, aber die Konsequenzen, die daraus entstehen, sind immer noch da und mit denen muss umgegangen werden. Und ab diesem Zeitpunkt geht es bei Davids Familie nur noch drunter und drüber. Es ist eine Katastrophe, es endet nie richtig gut. Und hier ist interessant, hier geht es eigentlich erstmal um Davids Sohn Absalom, aber der taucht erst wieder am Ende der Geschichte auf, sehen wir dann. Und die nächsten Kapitel gehen über Absalom, aber diese Geschichte ist eine Einleitung dazu, wo es dann vor allem um Tamar und ihren Halbbruder Amnon ging. Amnon ist krank vor Liebe, heißt es ja. Er begehrte sie so sehr, dass er krank wurde, ja, unsterblich verliebt, eingewickelt in Gefühlen, die eigentlich nicht in Ordnung sind, die auch gesetzlich verboten sind. Er sieht jemanden, der ihm nicht zusteht und da hat er einen Freund, einen anderen Verwandten, ja, nicht ein Bruder, sondern ein Cousin. Der gibt ihm dann den Tipp, ja du schaust irgendwie so finster rein, was ist los? Ja, ich stehe auf Tamar und habe keine Ahnung, wie ich an die rankommen soll, die ist ja eine königliche Jungfrau und die sind ja immer ganz besonders geschützt und abgesondert. Was soll ich machen? Und dann heißt es hier, Jonadab sagt, ja, leg dich, du bist ja schon sterbenskrank verliebt, stell dich wirklich krank. Und wenn dann dein Vater nach dir sieht, dann sagt sie ihm, könnte nicht meine Schwester Tamar zu mir kommen und mir was zum Essen bringen, ein paar, was mit viel Proteinen und Vitaminen, damit ich wieder auf die Beine komme. Und dann, wenn sie mir das zubereitet vor meinen Augen, dann werde ich das essen, wenn sie mir das gibt. Ja, ist in der Tat ein relativ kluger Plan, aber ziemlich perfide. Und so macht es dann der Amnon. Er hört drauf und sagt Amnon zu seinem Vater, könnte nicht meine Schwester Tamar kommen und vor meinen Augen zwei Herzkuchen formen. Was sie mir gibt, werde ich essen. Da schickte David jemand zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen, gehe doch ins Haus deines Bruders Amnon und mach ihm etwas zu essen. So ging Tamar ins Haus Amnons. Was jetzt geschieht die folgende Aktion, ich habe das in drei Phasen eingeteilt. Das erste, was eben passiert, ist, dass Amnon seine Schwester mehr oder weniger entführt, er verführt, in seine Kammer, an sein Bett führt. Und hier sehen wir auch Ähnlichkeiten zu dem, was mit David los war. Als er Bathseba sah, lesen wir ganz klar, er war da bei sich daheim am Chillen und draußen hat sein Heer hat gekämpft und er war als König eigentlich nicht da, wo er hätte sein sollen. Und bei Amnon ist es auch ähnlich. Hier steht eben, dass er sich hingelegt hat. Ja, ich weiß nicht, was er als Königssohn alles für Aufgaben hatte, aber er legt sich hin, er gibt sich in eine Situation hinein, die vorteilhaft für ihn ist, um jemanden zu bekommen, dem nicht zusteht. Und dann heißt es hier, Tamar nahm Teig, knetete ihn, formte vor seinen Augen die Herzkuchen und backte sie. Dann nahm sie die Pfanne und richtete es ihm zu, aber er weigerte sich zu essen. Es sollen erst alle hinausgehen, verlangte er. Als er weg war, sagte er zu Tamar, bring die Krankenkost ins Schlafzimmer, ich werde nur essen, wenn du es mir direkt aus deiner Hand gibst. Dann nahm Tamar die Herzkuchen, die sie gebacken hatte, und brachte sie ihrem Bruder ans Bett. Wir sehen hier drei Elemente in dem Plan von Amnon, um das zu bekommen, was er möchte. Das erste ist, dass er einen perfiden Plan schmiedet und seine Schwester täuscht. Und wir sehen auch hier, dass Tamar in einer total machtlosen Situation ist. Sie wird von ihrem Vater dorthin befehligt und dann von ihrem Halbbruder dorthin, das soll sie tun. Und man merkt schon, die hat gar kein Mitspracherecht, mit der wird einfach nur gehandelt. Und Amnon täuscht vor, er sei krank, um Tamar an sich ran zu bekommen. Das Zweite, was wir hier lesen, ist, dass sie vor seinen Augen backen soll. Und dieses vor seinen Augen, das taucht dreimal in unserem Text auf. Das ist schon relativ auffällig, wenn sich sowas wiederholt. Dann zeigt es ja also in Vers 5, in Vers 6 und Vers 8 wird darauf hingewiesen, dass sie vor seinen Augen was tun soll. Ja, also das zeigt schon an, dass für Amnon, dass es eigentlich nur ein Objekt ist, von dem er was haben möchte. Also wir haben nicht nur diese Täuschung, sondern wir haben auch diese Lust, die in seinen Augen entsteht. Und das Dritte, was wir lesen, ist eben, dass Tamar isoliert wird. Es sollen erst alle hinausgehen. Eine schreckliche Situation für Tamar. Und dann hat dreimal lesen wir, dass sie vor seinen Augen was backen soll. Und dann lesen wir auch dreimal, dass sie ihm das direkt oder aus ihrer Hand geben soll. Also er will nicht nur sehen, er möchte auch spüren. Und nach dieser ersten Phase kommt es jetzt zur zweiten Phase, dass er sie packt und sagt, komm Schwester, schlaf mit mir. Sexueller Missbrauch hat im Grunde drei Elemente, kann man sagen. Das eine ist eben, es ist sexuelles Verhalten oder Kontakt, der irgendwie körperlich oder physisch passiert oder verbal. Und er erfolgt entweder durch Zwang oder Einschüchterung, durch Gewalt, Manipulation oder Drohungen, durch Täuschung oder durch Machtmissbrauch. Und davon sehen wir hier einiges. Amnon wendet Gewalt an, er manipuliert und täuscht seine Halbschwester und missbraucht seine Macht. Das dritte Element, das ist eben das auch Entscheidende, dass es ohne Einwilligung des anderen geschieht. Sie sagt, nicht doch, mein Bruder, zwing mich nicht zu so etwas. Das darf man in Israel nicht tun. Diese Schandtat darfst du nicht begehen. Und ich, wo sollte ich mit meiner Schande hin? Und du würdest als einer der niederträchtigsten in Israel dastehen. Sprich doch mit dem König, er wird mich dir sicher nicht verweigern. Doch Amnon wollte nicht auf sie hören, er fiel über sie her und vergewaltigte sie. Hier haben wir also dieses letzte Element des sexuellen Missbrauchs, dass es gegen ihren Willen geschieht. Er wendet Gewalt an und vergewaltigt sie. Sie schreit, nicht doch, mein Bruder, tu doch sowas nicht. Sie versucht sogar zu argumentieren. Ja, denk doch mal auch, was es für dich für Konsequenzen hat. Du wärst einer der Niederträchtigsten. Sowas tut man in Israel. So eine Schandtat tut man nicht in Israel. Und diese Worte Schandtat und Israel, das ist so ein kleines Signal, da gab es schon eine andere Geschichte in der Geschichte Israels im Richterbuch. In den letzten Kapiteln lesen wir davon, dass auch ein ähnliches sexuelles Verbrechen total die ganze Gesellschaft zerstört. Es kommt zum Bürgerkrieg und somit soll hier auch deutlich gemacht werden. Was hier passiert, wird nicht nur zwischen diesen beiden Personen oder so in dieser Familie Konsequenzen haben, sondern für ganz viele Menschen. Tamar geht sogar so weit, dass sie ihm anbietet, ja vielleicht, wenn wir zum König gehen, vielleicht kann er das vielleicht irgendwie so hinbiegen, dass wir doch wenigstens offiziell irgendwie zusammen sind und dass das vielleicht dann besser über die Bühne läuft. Doch Amnon wollte nicht auf sie hören. Und danach wird es noch schlimmer. Wie kann es noch schlimmer werden? Aber das heißt es danach, wurde aber Amnon wütend auf sie und fing an, sie regelrecht zu hassen. Sein Hass auf sie war größer als sein Verlangen vorher. Steh auf, mach dich fort, schrie sie an. Nein, jag mich jetzt nicht weg, flehte sie, das Unrecht wäre noch schlimmer als das andere, das du mir angetan hast. Aber er wollte nicht auf sie hören, sondern rief den jungen Mann, der in seinem Diensten stand, und sagte, schaff mir die da fort, los, weg mit ihr, hinaus. Und er schließt die Tür hinter dir zu. Was uns heute ein bisschen befremdet, weil wir wahrscheinlich einfach zeitlich 3000 Jahre versetzt sind, ist, dass in den Augen Tamas dieses Wegjagen und Hinausjagen noch schlimmer ist als das, was ihr schon passiert ist. Denn eigentlich war es so, vom Gesetz her war es so, dass wenn jemand vergewaltigt, dann musste er sie heiraten und für sie sorgen. Das ist natürlich noch ein ganz anderes Thema. Wieso sollte eine Frau, die vergewaltigt wurde, jetzt ihn heiraten? Aber die Alternative wäre, dass sie arm, verachtet, ein desolates Leben führen müsste, ohne Hoffnung auf Support, auf Lebensunterhalt. Und dann ist es vom Gesetz her in dieser schlimmen Situation wenigstens so angebracht worden, dass der Täter sie versorgen muss. Aber hier lesen wir zum zweiten Mal, aber er wollte nicht auf sie hören. Und dieser Umschwung von Liebe zu Hass, das wird hier nochmal besonders deutlich, zum Beispiel in der Elberfelder. Also wörtlich steht da, dann aber hasste Amnon sie mit sehr großem Hass. Ja, der Hass, mit dem er sie hasste, war größer als die Liebe, mit der er sie geliebt hatte. Und Amnon sagte zu ihr, steh auf und geh. Am Anfang sagt er, komm, schlaf mit mir. Dann sagt er, steh auf und geh. Er behandelt sie wie Wegwerfware. Ja. Das wird auch hier im anderen Vers deutlich, wo er dann sagt, bitte, es steht wirklich im Hebräischen da, bitte, lieber Knecht, sei doch so gut, schaff mir diese da weg. Und sie wird rausgeschmissen, er macht die Tür zu. Was sind jetzt die Folgen für Tama? Sie trug ein Kleid mit langen Ärmeln, ein schönes Gewand, das war für die damalige Zeit, für eben jungfräuliche Töchter des Königs gedacht. Und dieses Kleid, die gleiche Erwähnung finden wir zum Beispiel bei Josef, in der Josefsgeschichte mit seinem tollen Kleid, das er von seinem Vater bekommt. Also das war ein Zeichen der Wertschätzung, dass er was Besonderes ist. Aber hier steht dann, als nun der Diener sie hinausbrachte und die Tür hinter ihr zuschloss, streute Tamar Staub auf ihren Kopf, zerriss das langärmelige Kleid, das sie anhatte, legte eine Hand auf den Kopf und lief schreiend davon. Die Folgen für Tamar sind absolute Schande. Sie ist vertrieben, sie ist verstoßen, sie ist gedemütigt, sie streut Asche auf ihr Haupt als Zeichen der Demütigung und dass sie sich geschändet fühlt. Sie zerreißt ihr Kleid, weil sie nicht mehr rein ist. Sie klagt, sie hat ihre Ehre verloren. Sie tut ihr Hand auf ihr Haupt, auf ihren Kopf als Zeichen der Scham und schreit. Diese Schande, diese Scham ist eine zutiefst zerstörende Erfahrung. Es ist eine Bloßstellung, als ob man vor aller Welt nackt ist, obwohl man sich total isoliert hat. Das Gefühl, dass ich vielleicht als Person irgendwie falsch bin oder wertlos. Mein Selbstwert ist zertrampelt, meine Grenzen wurden überschritten. Und im schlimmsten Falle denke ich sogar, ich bin selber schuld daran. Was hätte ich anders machen können, damit mir das nicht passiert? Und wenn es nicht nur ein momentäres Gefühl ist, sondern zu einem Zustand wird, spricht man von so einer sogenannten Internalisierung, dass das, was mir da passiert ist, dass jetzt ein Dauerzustand wird und meine ganze Identität von diesem Ereignis getroffen ist. Scham lügt mich auch an. Als ob ich alleine wäre, dass ich verstoßen wäre, dass ich zu verpestet wäre, um Gottes Gnade zu erfahren. Es war aber nicht Tamas Schuld. Es war nicht deine Schuld. Das Perfide an diesem Erleben ist, dass es so verwirrend ist. Denn wenn andere mir Schuld antun und ich dann denke, ja, ich bin eh Dreck, jetzt kann ich so weiterleben. Dann denke ich eigentlich oft, dass dann die Schuld des anderen eigentlich meine wäre. So verwirrend ist es. Die Folgen waren nicht nur für Tamar unglaublich schlimm. Sie wurde sogar zum Schweigen gedrängt. Hier sehen wir wieder einen kleinen Vergleich zwischen David und einem seiner Söhne. Absalom kommt dann zu ihr und sagt, war dein Bruder Amnon mit dir zusammen? Nun, dann sprich nicht darüber, meine Schwester. Er ist ja dein Bruder. Nimm dir diese Sache nicht zu Herzen. Als ich das gelesen habe, da kam mir in den Sinn, was wir bei der Sünde bei Bathseba und dem Mord von Uriah gelesen haben. Als die Nachricht kommt, dass Uriah stirbt, dann heißt es, ach, ja, Mai, es trifft halt mal den einen, mal den anderen. Und hier, nimm dir das nicht so zu Herzen. Es trifft mal den einen, mal den anderen. Also hier wird eine Kultur des Schweigens aufgebaut. Sie ist nicht nur örtlich jetzt isoliert in der Kammer von Absalom, sondern auch, sie hat keinen Raum mehr, ihrer Verzweiflung Raum zu geben und zu sagen, was ist hier los? Und dann steht hier, da blieb Tamar vereinsamt und verstört im Haus ihres Bruders Absalom wohnen. Was ist die Reaktion von David? Hier steht nur, er wird zornig. Das ist schon mal gut als Vater, dass man so zornig wird, wenn sowas passiert, aber es scheint, dass er nichts tut. Und natürlich zwischen Absalom und Amnon wird kein Wort mehr gesprochen. Der Hass bestimmt jetzt diese Familie. Wir haben also den Zorn des Vaters, wir haben seine Gleichgültigkeit, wir haben den Hass zwischen den Brüdern und, wie wir sehen werden, ja, Absalom wird dann seinen Bruder umbringen. Die ultimative Frage, die wir uns heute stellen müssen, wo sollte ich mit meiner Schande hin? Wer so etwas Schreckliches erlitten hat, wie zum Beispiel Tamar, da ist es verständlich, dass ich mich verstecken will, dass ich mit niemandem mehr was zu tun haben will, dass ich vielleicht sogar infolge dessen, was mir angetan hat, dass ich anfange, mich selbst zu hassen. Oder dass ich auch einen Lebensstil jetzt anfange und alles tue, um möglichst alles noch kontrollieren zu können, das, was ich habe. Ja, das kann sein, ich lasse mich auf keinen mehr ein, weil da könnte ich ja Kontrolle verlieren. Ich werde mich an einen strengen Ernährungsplan halten oder ich habe bestimmte zwanghafte Handlungen, die mir irgendwie Sicherheit und Kontrolle geben. Und es kann sogar auch im Gemeindekontext sein. Ich werde mich anstrengen, ein guter Mensch sein, ich werde Dienste tun, damit ich ja nicht an das Schlimme denken muss und vielleicht kann ich mich dadurch wieder irgendwie besser darstellen, vor mir selber, aber auch vor anderen. Jetzt ist es so, das, was Tatama passiert ist, war nicht ihre Schuld. Das, was dir passiert sein könnte, ist nicht deine Schuld. Aber wie wir oft damit dann umgehen und wie wir reagieren, das kann oft so passieren, wie es Gott nicht möchte. Ja, dass wir fliehen und dass wir uns dann dem Alkohol, anderen Drogen zuwenden, alles, um irgendwie den Schmerz nicht ertragen zu müssen. Oder ich versuche mich in der Karriere zu verlieren, in irgendwelchen Hobbys, um ja nicht daran denken zu müssen und mich vielleicht doch irgendwie wertvoll zu fühlen. Das ist schlimm. Die Sünde, die mir angetan wird, bringt mich jetzt dazu, selbst zu sündigen. Und das Schlimme am sexuellen Missbrauch, und das sehen wir eben hier in der Geschichte, ist, dass die Täter meistens Bekannte sind. Und das ist umso schlimmer, wenn jemand, wo ich dachte, dem kann ich vertrauen, er schändet mich. Wo sollte ich mit meiner Schande hin? Jetzt ist es so, in der Welt, da heißt es ja offiziell, das ist alles aus Zufall passiert, die Welt ist einfach so entstanden, du bist ein hochentwickeltes Tier. Du bist per Zufall entstanden, da sind einfach ein Klumpen von Zellen und da ist ein Klumpen von Zellen und die haben sich vermischt. Da trifft es mal den einen, mal den anderen. Aber weil wir innen drin uns wissen, dass das kann nicht sein, zeugt es davon, dass da jemand da ist, der alles irgendwie geordnet hat, der bestimmt hat, was gut und was böse ist und der jeden Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat, mit Würde und Wert. Du bist keine Anhäufung von Zellen. Du darfst wütend sein, wenn du Opfer geworden bist. Gott ist ein liebender Gott, der dich trösten möchte. Wir haben es vorher gelesen. Es gibt keiner, der ihm das Wasser reichen kann. Es gibt keinen, der ihm sagen könnte, was zu tun ist, weil er es am besten weiß. Und wir dürfen auch wissen, wir haben einen zornigen und wütenden Gott, der das Unrecht angeht und das Böse zur Rechenschaft ziehen wird. In diesem Kontext ist mir Psalm 37 wichtig geworden. Da ist mein Taufspruch drin. Da steht in Psalm 37, Vers 5, ein ganz bekannter Vers: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Aber mir ist jetzt erst bewusst geworden, in welchem Kontext es steht, nämlich in der Hoffnung darauf, dass Gott eingreifen wird. Lesen wir von Anfang an. Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes, bleib im Land und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Denn die Bösen werden ausgerottet. Die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da, und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg. Aber die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben an großen Frieden. Wir dürfen einerseits wissen, da ist ein gerechter Gott, der das Böse in der Welt richten wird. Aber ich denke mal, das ist ganz schön zu wissen, ja, es wird eines Tages Gerechtigkeit geben, aber ich glaube nicht, dass das ausreicht. Wo sollen wir mit unserer Schande hin? Das Erstaunliche ist ja, dass aus dieser völlig kaputten, perversen Familie der Messias, Jesus Christus, der Sohn, der echte Sohn Davids, kommen sollte. Dadurch will Gott zeigen, egal was die Menschen auch anstellen, wie blöd und perfide ihr handelt, ich werde das Gute am Ende rausbringen. Seht den Stammbaum an, voller perverser Charaktere. Und von ihm stammt dann der Sohn Gottes, der die Welt retten wird, der Sünde vergeben kann, der reinwaschen kann. Der perfekte Sohn Davids, der Gott, der ins Fleisch kommt, der Mensch wird, um uns zu heilen, um Vergebung möglich zu machen. Und was machen die Menschen, als Jesus kommt? Sie schänden ihn. Gott schickt seinen Sohn, um stellvertretend für die Schuld der Menschheit zu sterben. Was macht die Menschheit? Sie ziehen ihn aus, sie foltern ihn. Er wird ausgelacht und angespuckt. Vielleicht bleiben uns in vielen Dingen, die uns passiert, bleibt es uns ein Mysterium, warum Gott es zulässt. Und da gibt es keine Pauschalantworten. Aber in allem dürfen wir daran festhalten, dass wir wissen dürfen, er weiß, wie es dir geht, denn er hat es selbst erlitten. Er hat es nicht nur selbst erlitten, er kann dir auch einen Weg daraus führen. Im Missbrauch erleben wir ein Gefühl der Nacktheit und Scham, ein Gefühl der Beschmutzung. Missbrauchsopfer trifft erstmal keine Schuld in dem Schlimmen, was sie erlebt haben. Doch in der Reaktion darauf handeln wir oft selbst gottlos und benötigen Vergebung. Anstatt zu Gott zu flüchten, flüchten wir sonst wohin. Und hier bietet Jesus ein mächtiges Heilmittel an, die Vergebung. Die Vergebung, die mir als Sünder am Kreuz zuteil wird, wenn ich diese Rettungstat annehme für mich im Glauben. Mit dieser Vergebung soll und darf ich andere vergeben, damit ich frei werde, damit ich Raum geben kann dem Zorn Gottes, damit ich loslassen kann. Ich finde es erstaunlich, wir lesen ja von Jesus schon im Alten Testament diese bekannten Verse und im Lichte dieser Geschichte nehmen die nochmal eine ganz andere Bedeutung an. Da lesen wir von dem Messias: Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Am Kreuz sehen wir, was uns helfen kann. In jeglicher Sünde, die uns angetan wurde oder die wir jemanden angetan haben. Und das sehen wir ganz, ganz interessant in den Worten, die Jesus sagt, als er am Kreuz hängt. Da ganz nackt und entblößt, zitiert er Psalm 22, ein Psalm Davids. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er kennt dieses Gefühl. Er geht aber auch so weit zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus weiß aber auch, dass es mit dem Tod, und vielleicht fühlst du dich innerlich tot, dass es damit nicht vorbei ist. Zu dem Schächer am Kreuz sagt er, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat die Hoffnung auf danach. Er spricht Vertrauen aus zu seinem Gott und sagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und bevor er den Geist aufgeht, sagt er, es ist vollbracht. Die Sünde ist gezahlt. Du kannst rein sein. Du kannst vergeben sein. Dir kann vergeben sein. Im Kreuz finden wir das Heilmittel der Vergebung für unsere Schuld. Und die Frage hin, wo sollte ich mit meiner Schande hin? Hoffe ich, dass wir eine Gemeinde werden können, wo wir offen miteinander sein können. Es gibt wahrscheinlich nichts Schlimmeres als eine Gemeinde, wo jeder dann sonntags kommt, sich schön hinsetzt und kleidet, aber innen drin tot ist. Wenn du irgendwie damit konfrontiert wurdest, dann such dir Hilfe. Ich möchte abschließen mit Worten aus dem Kolosserbrief. Da lesen wir Folgendes. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Zieht an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir verstehen oft nicht, was in dieser Welt passiert, was an uns getan wird, was uns dann auch fähig macht, selbst furchtbare Dinge zu tun. Wir bitten dich um Vergebung. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen durchleuchtest und dass du mit deinem heiligen Licht nicht nur Sünde aufdeckst, sondern uns auch einen Weg rausgibst und leitest. Amen.